danken dir dafür, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir dein Wort hören dürfen, dass wir verstehen, dass du mit uns redest, dass du uns begegnest und dass du auch eine Antwort von uns haben möchtest. So segne jetzt diese Zeit deines Wortes, öffne du unsere Herzen, öffne unsere Ohren und lass uns hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich gestehe euch, ich bin grenzenlos erstaunt heute Morgen. Es kann ja kein Mensch von euch wissen, was Gott mir für diese Stunde aufs Herz gelegt hat. Aber eins kann ich euch schon mal versichern. Was wir heute Morgen von Rudi gehört haben und von David, das hat euch der Heilige Geist für diese Stunde gegeben. Das überzeugt mich. Wirklich. Ich habe hier ein schönes Bild an die Wand gehauen, beziehungsweise hauen lassen. Das größte Kommunikationsproblem ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen. Wir hören, um zu antworten. Kennt ihr das? Ich habe ja tagtäglich mit Menschen zu tun, mit Christen sehr viel zu tun. Und man hat häufig nicht die Möglichkeit, einen Satz vollständig auszusprechen, dann kommt schon eine Darstellung. Manch einer fühlt sich sofort angegriffen und ist im Verteidigungsmodus, obwohl ihm niemand was getan hat. Das ist heftig. Es ist heftig. Und manchmal oder oft versteht der andere, mit dem man sprechen will, dass Gespräch ein Monolog ist. Und das stimmt nicht. Gottes Wort, die Predigten sind dazu da, dass Gott mit uns reden will. Und wenn er mit uns redet, ist es kein Monolog, sondern es ist ein Dialog. Das heißt auf Deutsch, wenn er mit uns redet, möchte er von uns eine Antwort haben. Und das ist mir wichtig, dass wir hören, was Gott uns zu sagen. Ich bin hier überhaupt nicht wichtig. Hier kann, egal wer hier vorne steht. Entscheidend ist, dass Gott uns etwas zu sagen hat und er möchte, dass wir ihm darauf eine Antwort geben. Ich hatte ja zum Glück kluge Lehrer und die haben immer so kluge Sätze gesagt. Einer hat mir gesagt, oder hat uns gesagt damals, hör doch mal hin. Selbst wenn du ganz anderer Meinung bist, hör doch einfach mal hin. Es könnte ja sein, dass du einen neuen Gedanken kriegst. Es geht darum, dass wir hören, dass wir bewusst hören, was Gott uns sagen will. Ich gestehe ein, das ist nicht immer angenehm, was er uns zu sagen hat. Aber er sagt es uns, weil er Liebesabsichten mit uns hat. Wir haben ja beide Seiten heute gehört. Wir haben im Lobpreis heute gehört, wie Gott uns liebevoll begegnet. Und wir haben in den Worten aus der Bibel heute Morgen schon gehört, was es bedeutet. Was heißt es, Christ zu sein? Und exakt das ist mein Thema heute Morgen. Und dieses Thema, das war nicht ohne Anfechtung. Also wann immer ich diese Woche Gelegenheit hatte, ein bisschen müßig zu sein, kam sofort die Predigt. Und die leise Stimme im Ohr, willst du das wirklich machen? Du hättest doch noch Zeit, dich noch auf eine andere Predigt vorzubereiten. Das ist so eine Sache. Welche Stimme höre ich? Heute Morgen habe ich gehört, was in der Einleitung gesagt worden ist und ich hätte vor Freude aufspringen können. Bis an die Decke, weil das die Bestätigung dafür ist, das ist das Wort für diese Stunde, mit dem wir uns beschäftigen. Aber Anfechtungen kommen ja immer zur Unzeit, wie wir wissen. Und für den Fall, dass mein linkes Bein mal wieder ohne mich laufen will, will ich die Predigt nicht abbrechen, sondern habe ich mir im Zweifel ein Hilfsmittel mitgebracht. Also ich predige lieber im Sitzen weiter, als aufzuhören. Und nun haben wir ja schon eine ganz schöne Zeit, ich bin fortgeschritten und der Herr hat mir viel aufs Herz gelegt. Ich ginge davon aus, dass die Predigt etwas länger wird, als wir sie sonst immer gewohnt sind. Aber Ich werde die Uhr im Blick behalten und da ich ja nächste Woche nochmal dran bin, können wir im Zweifel fortfahren. So, nun geht es los. Ich fange an mit einem Brief von meinem Freund und Bruder Michael Kotsch. Ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt. Er ist Bibelschullehrer an der Bibelschule in Brake. Das war auch mal mein Wirkungskreis. Das ist also einer meiner Nachfolger an dieser Bibelschule. Und er hat mir einen Brief geschrieben. Und was ich euch jetzt sage, ich habe gesagt, Gott will mit uns reden. Predigt ist nicht dazu da, anzuklagen, sondern Predigt ist dazu da, wach zu machen, nachzudenken, Entscheidungen zu treffen, Ja zu sagen, wenn ihr das Wort Gottes geprüft habt, das ich euch hier vorlege. Das ist mir auch wichtig. Michael Kotsch schreibt mir etwas über evangelikale Moral. Ich bringe einen Auszug aus seinem Brief, den er mir geschrieben hat, der mich sehr bewegt, und das ist mein Herzblut, was ich zu sagen habe. Das ist das, was mich in der Tiefe meines Herzens bewegt, auch für unsere Gemeinde. Er schreibt mir also, das praktische Leben vieler evangelikaler Christen nähert sich zusehends dem gesellschaftlichen Durchschnitt. Manchen sind Bibelverse dabei vollkommen egal, weil Glaube für sie nur noch darin besteht, ein Leben nach dem Tod für wahrscheinlich zu halten und darauf zu vertrauen, dass Gott hier auf der Erde schon alles segnet, was sie bereits für sich geplant haben. Eine wirkliche Lebensveränderung wird zumeist nicht einmal in Betracht gezogen. Was man sich wünscht, wird als richtig erklärt. In die eigenen Entscheidungen will man sich weder von Gott noch von Glaubensgeschwistern hineinreden lassen. Andere Christen spüren nur noch ein vages geistliches Unwohlsein. Doch statt sich der Prägung Gottes auszusetzen und dann auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, suchen sie intensiv nach Möglichkeiten, klare biblische Aussagen wegzuerklären. Die einfachste Strategie ist dabei natürlich die Feststellung, dass Gott genau zu dieser Frage schweigt und deshalb alles erlaubt. Wenn sich dann noch eine biblische Anweisung findet, dann wird erklärt, das gelte nur für die damalige Zeit. Wir müssen das Wort Gottes heute neu für unsere Zeit interpretieren. Das sagen wir Theologen heute. Aber ich habe gelernt, dass gelegentlich das Wort Theologe auch von Theolykt kommt. Ich fahre fort mit dem Brief. Heute ist alles anders, entweder weil wir als Christen heute im Zeitalter der Freiheit und Gnade leben oder weil die Ausgangslage heute halt ganz anders sei als im alten Israel oder zur Zeit des Paulus. In Wirklichkeit aber wollen die betreffenden Christen gar nicht mehr auf Gott hören. Sie suchen lediglich noch einen einfachen Weg, das stille Rufen ihres Gewissens zu beruhigen. Natürlich ist die Argumentation in der Bibel, wird dies oder das nicht ganz deutlich verboten, also muss es wohl erlaubt sein, Unsinn. Mit dieser Logik könnte man auch behaupten, das Neue Testament verbietet Entführungen nicht deutlich genug, folglich sind Entführungen für einen Christen legitim. Oder das Neue Testament verbietet keine Ehen mit Tieren, also sind sie von Gott erlaubt. Wenn man wirklich nach dem Willen Gottes sucht, sollte man zuerst nach den deutlichen, positiven Aussagen zu einem Themenbereich suchen und den dann umsetzen. Dadurch regeln sich manche Sonderfragen weitgehend von alleine. Wenn man wirklich eine Ehe nach Gottes Vorstellung leben will, dann hindert auch nichts an einer offiziellen Hochzeit. Wenn man die Phase des Zusammenlebens aber eher als Probezeit versteht und nur deshalb nicht heiratet, weil man keine dauerhafte Verpflichtung eingehen will, dann ist man offensichtlich nicht bereit, eine Beziehung in Treue und Liebe zu führen, wie Gott sie ursprünglich vorgesehen hat. Evangelikale Christen brauchen wieder neu den Mut, und wir sind ja auch in dem Bereich der evangelikalen Christen, wir brauchen wieder neu den Mut, Glauben nicht nur als Gefühl in einem Anbetungskonzert zu verstehen, sondern als konsequente und vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Man muss Gott dann allerdings auch das Recht einräumen, mit Autorität ins eigene Leben hineinzusprechen. Gott ist aber schließlich auch derjenige, der den größeren Überblick hat, nicht wie ein Mensch mit seinem immer begrenzten Einschätzungsvermögen. Wenn Christen glaubhaft sein wollen, wenn sie Gottes Realität auch im Alltag erleben wollen, dann müssen sie sich von den ganz normalen Vorstellungen des Zeitgeistes lösen und Gottes Maßstäbe akzeptieren, statt sie elegant wegzureden. Das ist dann eine echte Alternative, die vielleicht nicht kurzfristig jede Lust befriedigt, auf längere Frist hin aber erfüllend und erfolgreich sein wird. Selbstverliebte Christen dürfen nicht erwarten, dass Gott sie auch noch in diesem eigensinnigen Weg unterstützt. Am Ende werden sie halt leben wie Millionen anderer Zeitgenossen auch, durchschnittlich glücklich oder unglücklich, aber eben nicht mehr. Auch wenn es nicht populär wirkt, es lohnt sich auch in ganz konkreten Fragen der Lebensführung nach Gottes Regeln zu fragen, statt immer nur das zu rechtfertigen, immer nur das rechtfertigen zu wollen, wozu man gerade Lust hat. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst diese Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. So endet dieser Brief von meinem Freund. Und manchmal lohnt es sich wirklich, Briefe, die man kriegt, auch zu lesen. Was heißt es, ein Christ zu sein? Jesus hat von zwei Wegen gesprochen. Einmal vom Schmalen, der zu Gott führt und auf dem wenige gehen, und vom Breiten, der ins Verderben führt. Er war sich dessen bewusst, dass die meisten Menschen nicht bereit sein werden, ihm nachzufolgen und Gott in ihrem Leben den Platz zu geben, der ihm gebührt. Leider werden heute viele religiöse, scheinbar christliche Ersatzwege angeboten, die vom Weg Jesu weit abweichen. Schaut euch an, was mit Willowkrieg passiert ist aktuell. Ich will das hier nicht vertiefen, aber vielleicht guckt ihr das mal nach im Internet, wenn ihr es noch nicht wisst. Selbst für Menschen, die aufrichtig nach Gott suchen, kann das ja sehr verwirrend sein. Ich möchte dazu beitragen, über Jesu Ruf zur Nachfolge auf Grundlage der Bibel Klarheit zu gewinnen. Wenn du ein gläubiger Mensch bist, dann soll dieser Text eine Einladung sein, das eigene Leben anhand der Bibelstellen und Gedanken zu prüfen. Natürlich soll er auch Menschen helfen, die noch nicht glauben, den Weg zu Gott zu finden, so wie ihn die Bibel uns vorzeichnet. Jeder Mensch ist eingeladen, uns kennenzulernen, mit uns gemeinsam Jesus nachzufolgen und alle Freuden und Herausforderungen zu teilen, die sich mit diesem Weg verbinden. Das ist doch unser Anspruch. Und wie ist unsere heutige Situation im Leib Christi? Offiziell nennt sich momentan etwa ein Drittel der Weltbevölkerung Christ. Von all diesen Menschen wissen viele nicht, was es eigentlich bedeutet, ein Christ zu sein. Nichtchristen führt das häufig zur Missachtung des Christentums, weil sie meist keinen oder zumindest keinen wesentlichen Unterschied zwischen ihrem Leben und den Traditionschristen sehen. Das ist unser Problem heute. Jesus selbst hat davon gesprochen, dass viele Menschen, die Jesus ihren Herrn nennen, nach dem Tod ein böses Erwachen haben werden. Sie werden vor Jesus nicht bestehen können, obwohl sie glauben, Christen zu sein. Und wir lesen darüber zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Und da heißt es eben, und ihr kennt diese Bibelstelle alle, davon bin ich überzeugt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jedem Tag sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Das ist knallhart. Das ist nicht die Bibelstelle, wo alle aufspringen und Halleluja rufen. Aber Gottes Wort ist die Wahrheit, und zwar in allen Teilen. Diese Worte sind eine klare Warnung vor religiösem Selbstbetrug. Es wird viele geben, die meinen, Großes im Namen Jesus getan zu haben und so doch sicher zu ihm zu gehören. Und das bittere Erwachen ist, Jesus wird sie abweisen, weil sie ihn zwar Herr nannten, aber nicht nach seinen Worten gehandelt haben. Was bedeutet denn der Ruf Jesu zur Umkehr? Die Menschen, zu denen Jesus gesprochen hat, waren alle religiös. Sie haben an Gott geglaubt und wussten grundsätzlich, dass sie mit ihrem Leben vor Gott Verantwortung haben. Das wissen wir doch auch, oder? Wissen wir das, dass wir vor Gott mit unserem Leben Verantwortung haben? Trotzdem hat sie Jesus zur Umkehr gerufen. Er hat die Probleme in ihrem Leben gesehen und angesprochen, ihre Gleichgültigkeit, ihre Lippenbekenntnisse, ihre Selbstgerechtigkeit, den Eigenwillen und die mangelnde Ehrfurcht vor Gott hat er schonungslos angesprochen. Er wusste, dass sie verloren gehen, wenn sie nicht umkehren und ihre Sünden nicht sehen und bereuen wollen. Es ist doch ein Trauerspiel, dass man so etwas heute auch in den Leib Christi sagen muss. Auch heute gibt es viele religiöse Menschen, in deren Leben sichtbar wird, dass sie sich die Frage nach dem Willen Gottes kaum stellen. Sie haben sich ihr eigenes Evangelium zusammengebacken, und wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst, dann merkst du, dass sie eine Haltung annehmen: Komm mir bloß nicht zu nahe. Auweia, Gott redet ernsthaft mit uns heute Morgen. Was Jesus seinen Zeitgenossen aus dem Buch des Propheten Jesaja zitierte, ist heute ebenso aktuell. Wir finden es in Matthäus 15, Vers 7 und 8 wieder. Und jetzt wird es noch härter. Da steht: Ihr Heuchler. Der Prophet Jesaja hatte recht, als er über euch sagte: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Jetzt kommt das Problem. Gott sieht nämlich, was in unseren Herzen ist. Wir können ihm mit religiösen Aktivitäten nichts vormachen, und deswegen sollten wir uns auch selbst nichts vormachen. Die normale Haltung, die wir unserem Schöpfer gegenüber einnehmen sollen, ist, dass er im Herzen den ersten Platz bekommt. Das bedeutet, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, ihm alles unterzuordnen. Was ist alles? Alles bis auf das, woran wir Spaß haben. Nein, alles ist alles, dass wir ihm alles unterordnen. Wie es auch im höchsten und wichtigsten Gebot, wie Jesus es bezeichnet hat, zum Ausdruck kommt. Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört damals, und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihm antwortete. Und dann ging er hin und fragte ihn in Markus 12, Vers 28 bis 33, welches Gebot ist das erste von allen? Haben wir heute Morgen gehört. Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. In Israel beten die Mütter jeden Abend dieses Gebet mit ihren Kindern. Steht eigentlich in 5. Mose 6, Vers 4 und hier heute mal in Markus 12. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt dazu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du das machst, dann hören die Verdächtigungen auf. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen und ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Aber worin zeigt sich die Liebe zu unserem Herrn? Jetzt könnte du gerade aufstehen und das, was du gesagt hast, nochmal sagen. Ich tue es jetzt für dich. Sie zeigt sich darin, dass wir gehorsam sind. Und zwar gehorsam in allen Stücken. Und nicht nur da, wo es uns schön klingt. Gott schenkt uns seine vollkommene Liebe. Eine Liebesbeziehung zu ihm bedeutet, dass auch wir ihn mit aller Kraft und von ganzem Herzen lieben wollen, so wie ein Kind den Vater liebt. Es will sich nicht über den Willen des Vaters hinwegsetzen, sondern es vertraut ihm und gehorcht. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt sehr deutlich, was Umkehr bedeutet. Der verlorene Sohn wollte seine eigenen Wege gehen, sein Glück finden vom Vaterhaus fern, in weltlichen Vergnügen und in Sünden. Was der Vater dazu dachte, hat ihn nicht interessiert. Als er dann eingesehen hat, dass sein Lebensweg eine Sackgasse ist, hat er sich gedemütigt und ist mit einem zerbrochenen Herzen zum Vater zurückgekehrt. Das ist die erste Anfrage an uns heute. Sind wir bereit, unsere Sackgassen zu verlassen, sofern wir da reingeraten sind? Diesem hier hat es sehr leid getan, dass er die Liebe des Vaters so verachtet hat. Er wusste, dass er nichts wieder gut machen kann. Der einzige Weg war, sich zu seiner Schuld zu bekennen und im Vertrauen auf die Güte und Gnade des Vaters um Vergebung zu bitten. Die Echtheit seiner Umkehr hat sich auch daran gezeigt, dass er von nun an dem Vater gehorsam dienen wollte. Und der Vater hat ihn in die Arme geschlossen, ihm einen Ring und Sandalen gegeben und ein Fest veranstaltet, ohne ihm irgendwelche Vorhaltung zu machen. Und das ist so ganz anders an unserem liebenden Vater. Wenn wir etwas entdecken, dann gehen wir mit dem erhobenen Zeigefinger auf den anderen los und sagen, du. Na? Unser liebender Vater im Himmel sagt, sei gehorsam und ich schließe dich ohne Wenn und Aber in meine Arme. Können wir das verinnerlichen? Sind wir bereit, uns selbst zu überprüfen? Eine Predigt ist nicht zur Anklage da. Eine Predigt ist dazu da, dass wir Gottes Wort hören und unser eigenes Leben mit dem abgleichen, was Gott uns zu sagen hat. Und ich persönlich predige nicht zuerst für euch, ich predige zuerst für mich. Wenn ich nicht bereit bin, dem zu folgen, was ich hier sage, dann stelle ich mich nicht hier hin. Weil das gehört in die Kategorie, ich kenne dich nicht. Die Schuld war vergeben bei diesem hier. Die Beziehung wiederhergestellt. So hat das Leben des verlorenen Sohnes einen ganz neuen Anfang genommen, wie es der Vater im Gleichnis in Lukas 15, Vers 24 ausdrückt. Denn da heißt es, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Jawohl, er ist umgekehrt. Was hat Johannes der Täufer am Jordan gepredigt? Tut Buße, erneuert eure Gedanken. Ich habe euch das Bild gezeigt. Hör doch mal zu, vielleicht kriegst du einen ganz neuen Gedanken. Jesus wollte mit diesem Gleichnis zeigen, dass Gott den, der seine Sünden ehrlich bereut, als sein Kind annehmen und alle Schuld vergeben will. Damit wollte er jedem verlorenen Sohn unter den Menschen Hoffnung geben, dass der Weg zurück zum Vaterhaus offen steht. Ja, dass der Vater in seiner Liebe sogar darauf wartet und Ausschau hält, wann sein Kind zurückkehrt. Und das ist die zweite Anfrage heute Morgen. Ist uns in unserem Leben etwas bewusst, wo es angezeigt ist, zurückzukehren? Anstatt mit unserem eigenen Willen vorwärts zu laufen und Maßstäbe zu setzen, die am Ende vielleicht mit Gottes Wort gar nicht im Einklang sind. Wer sich von dieser Liebe unseres Herrn und Heilands treffen lässt, für den wird die Umkehr Freude sein, wie die Freude des Sohnes, der heimkehren darf. Auch die folgenden Worte Jesu beschreiben diese Freude und das steht in Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Matthäus 13, 44 bis 46. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Das ist kein Aufruf in die Komme der Armut von jedem Einzelnen. Das ist ein Aufruf, uns auf das zu konzentrieren, was uns Gott sagen will. Die köstliche Perle ist er selber. Und für diesen Herrn lohnt es sich, im Zweifel alles andere aufzugeben. Aufgeben heißt nicht wegschmeißen, heißt nicht verschenken, es heißt vielleicht auch zurückstellen. Wer begreift, welchen Schatz wir darin finden, dass Gott uns liebt und dass uns das wahre Leben schenken will, der wird bereit sein, alles andere dafür herzugeben. Wer das nicht möchte, weil irgendwelche Dinge ihm so wertvoll sind, dass er sie auch für Gott nicht aufgeben will, der wird in Ewigkeit nicht bei ihm sein. Und das ist nicht meine Idee, sondern das lesen wir in der Begegnung des reichen Mannes mit Jesus in Markus 10, Vers 17 bis 22. Und da heißt es, als ich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihm zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehren. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, weil er ihn liebte, und sagte: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, und gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ich sage nochmal, Gott will uns nicht in die materielle Armut führen. Es geht darum, nach unserer Herzenshaltung zu fragen. Wo ist unser Herz und was hindert uns daran, unserem Herrn und Heiland bis in die letzten Phasen unseres Lebens zu vertrauen? Das ist die Anfrage hier. Dieser Mensch wollte zu Gott kommen und er hat auch einiges dafür getan. Aber an seinem Besitz hat er festgehalten. Er war nicht bereit, alles für die Nachfolge Jesu aufzugeben. Jesus aber hat an diesem Anspruch festgehalten. Er ist diesem Mann nicht nachgelaufen, um ihm einen Kompromissvorschlag zu machen. Er passt nicht zur Liebe und es passt nicht zur Liebe und Ehrfurcht Gott gegenüber, wenn wir ihm was vorenthalten wollen. Damit hat Jesus uns auch gezeigt, dass wir ohne diese bedingungslose Bereitschaft, uns selbst und alles, was wir haben, Gott zur Verfügung zu stellen, nicht Christen sein können. Der folgende Abschnitt soll das auch noch verdeutlichen. Wir finden in Lukas 9, Vers 23 bis 26, im Anschluss an die erste Leidensankündigung Jesu folgende Worte, die den Ernst der Nachfolge Jesu, das heißt das Leben als Christ, deutlich zum Ausdruck bringt. Zu allen sagte er, zu allen: Wenn man Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn schämen, wenn er in seiner Hoheit kommt und in der Hoheit des Vaters und der heiligen Engel. Obwohl das so ernste Worte sind, werden sie heute kaum ernst genommen. Denn nur wenige Menschen unter den vielen, die sich Christen nennen, denken wirklich darüber nach. Wer Christ sein will, muss sich aber fragen, was Selbstverleugnung, sein Kreuz auf sich nehmen, sein Leben verlieren, sich Jesu und seiner Worte nicht schämen für unser praktisches Leben bedeutet. Was ist denn das? Denn er sprach zu allen, hat es hier geheißen. Nicht nur zu ein paar wenigen Jüngern, die es besonders ernst nehmen wollten. Er spricht zu allen und damit spricht er auch zu uns. Wenn wir tatsächlich in die Fußspuren Jesu treten wollen, dann sollen wir uns darüber im Klaren sein, dass dieser Weg unsere ganze Entschiedenheit braucht. Es geht um unsere Haltung. Und unsere Haltung hat unmittelbar zu tun mit Gehorsam und mit dem, was wir von Rudi heute Morgen gehört haben. Die Einleitung hätte nicht besser sein können. Ich bin fasziniert. Das hat dir der Heilige Geist gegeben, dass du das heute Morgen vorträgst. Wir können den Weg nicht gehen mit Jesus, wenn wir an unseren eigenen Plänen, Wünschen und Zielen festhalten. Denn das würde zu einem inneren Konflikt führen, wo wir zwischen unserem und Gottes Willen hin und her gerissen wären und der uns alle Kraft zum Handeln nehmen würde. Selbstverleugnung bedeutet, alles selbstbestimmte Handeln aufzugeben und stattdessen Gott unser Leben ganz in die Hand zu geben. Und das muss man üben. Das ist nicht mit einer einmaligen Entscheidung getan. Das muss man mit Bewusstsein einüben. Und dazu ist ja auch Gemeinde da, dass wir das lernen. Zumindest sollte sie dazu da sein. Dass Jesus diese Worte im Zusammenhang mit der Ankündigung seines Leidens gesprochen hat, ist kein Zufall. Denn auch wir können diesen Weg nicht gehen, wenn wir nicht leidensbereit sind. Das wollen wir ja schon gar nicht hören. Was unser Herz und unsere Seele streichelt, das ist fantastisch. Aber Leiden, liebe Zeit, möge dieser Kelch an mir vorbeigehen. Aber dafür steht das Kreuz. Das Kreuz macht deutlich, dass Jesus so sehr im Konflikt mit der Welt stand, dass die Welt ihn nicht ertragen wollte. Auch wir als Christen werden Konflikte erfahren. Es ist nicht so einfach mit dem Glaubensleben. Da geht es auch mal in die Tiefe. Es ist nicht nur immer alles Halleluja, sondern manchmal wird es auch eng. Wenn den Menschen dadurch, dass wir ihnen Gottes Wort sagen, ihre Sündhaftigkeit und Verlorenheit vor Augen geführt wird, müssen wir mit Ablehnung und Verleumdung rechnen. Ich hatte Willowkrieg eben angesprochen. Man hat ein Konzept aufgebaut für Kirchendistanzierte, die ich bis dahin gar nicht kannte. Ich kannte nur welche, die Jesus brauchen und welche, die Jesus schon angenommen haben. Aber Kirchendistanzierte waren mir völlig fremd. Und Bill Heibels hat damals vor 20 Jahren gesagt in der Gründungsphase, wir wollen Gottesdienste halten, wo sich die Menschen wohlfühlen. Und das geht nur, wenn wir nicht über die Sünde und nicht über den Teufel reden. Denn den Menschen ihre Sünden vorzuhalten, das wäre ja so, als würde man ihnen einen Arm auskugeln. Ich habe das schriftlich zu Hause. Und wir wollen aber den Menschen in unserer Gemeinde keine Schmerzen zufügen. Wir wollen, dass sie sich wohlfühlen. Und nun guck dir an, was daraus geworden ist. Warum musste der Hauptleiter Bill Heibels zurücktreten? Warum ist der Hauptpastor zurückgetreten? Und warum ist der gesamte Vorstand zurückgetreten? Das überlasse ich euch, darüber nachzudenken, warum das so ist. Wir müssen aufpassen in unserem Leben, dass wir nicht dem folgen, was sich toll anhört und das weglassen, was uns nicht in Kram passt. Das könnte in der Konsequenz heißen, Verrat an Jesus zu üben, anstatt sich auf seine Seite zu stellen. Deshalb wird auch Jesus sich nicht auf die Seite solcher Menschen stellen, wenn sie sich einmal vor Gott für ihr Leben verantworten müssen. Und das ist nun mal so. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und im Gericht gibt es zwei Möglichkeiten. Da gibt es das Preisgericht zur ewigen Herrlichkeit und das Gericht zur ewigen Verdammnis. Auf welcher Seite willst du sein? Das ist deine Entscheidung und das ist meine Entscheidung. Unterstrichen werden alle diese Gedanken auch von den Worten Jesu in Lukas 9, Vers 57 bis 62. Und da heißt es, als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchsen haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, aber zuvor lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmal zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Das ist ja nun auch eine Bibelstelle, die man verstehen muss. Wenn man diese wörtlich nimmt, das würde auch nicht gut enden, glaube ich. Worum geht es hier? Die Vögel haben Höhlen, die Füchse haben Höhlen und die Vögel haben Nester. Jesus nachzufolgen ist kein leichter Weg. Mit ihm zu gehen, heißt es hier, kann mit Entsagung verbunden sein, auf die wir vorbereitet müssen. Das heißt ja nicht, geh nicht mehr zur Beerdigung, wäre ja schlimm. Wir haben ja eine Beerdigung vor uns, das wäre ja schlimm, wenn Gott uns heute sagen würde, geh da nicht hin, geh lieber woanders hin und bezeug das Evangelium. So ist das nicht gemeint. Aber es kann mit Entsagung verbunden sein. Jesus will nicht sagen, dass wir als Christen keine Wohnung haben sollen. Aber so wie Jesus sich hier auf Erden kein schönes Leben eingerichtet hat, sollen wir auch in dem Bewusstsein leben, dass unsere eigentliche Heimat im Himmel ist. Wenn du nachts den Fernseher anmachst und durchzappst, kommst du unter Garantie in irgendeinem Kanal auf diese schöne Sendung, in der es immer heißt, das Leben genießen. Dürfen wir. Wir dürfen das Leben genießen. Gott hat uns wirklich reich gesegnet und wir dürfen das Leben genießen. Aber wenn das schon das ganze Evangelium ist, dann ist es nur ein halbes Evangelium und eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Auch darüber müssen wir uns bewusst sein. Wenn ein Mensch Buße tut und als Christ leben möchte, wird er wie der verlorene Sohn Dinge aufgeben, von denen er verstanden hat, dass sie nicht in Ordnung sind, dass sie sündhaft sind, auch dann, wenn es Überwindung kostet. Viele Menschen, die sich Christen nennen, führen keinen ernsthaften Kampf gegen ihre Sünden, weil sie Sünden nicht aufgeben wollen. Täuschen sie sich darüber hinweg, indem sie sie gar nicht als Sünden sehen wollen. Ich habe das erlebt vor einigen Jahren, als ich in eine Gemeinde kam, auch eine vom Mülheimer Verband. Und da hielt einer Bibelstunde und sagte mir nachher, ich möchte ja dem Herrn nachfolgen, aber ich habe da so eine Lieblingssünde, die möchte ich nicht aufgeben. Also schon ein Leiter in der Gemeinde, der da Bibelstunden gehalten hat. Diese Sünde möchte ich nicht aufhalten, nicht aufgeben, weil das macht mir Spaß. Und die Bibel sagt ja auch, wir dürfen Spaß haben. Dann habe ich ihm mal die Zusammenhänge erklärt. Dann ist er nach Hause gekommen, ist schlafen gegangen und in Mitternacht hat er seine Frau geweckt und hat gesagt, ich muss Buße tun. Und dann ist er im November in einem Bach getauft worden. Da habe ich gedacht, preis dem Herrn, dass ich nicht der Täufer war. Das muss eiskalt gewesen sein. Aber das ist Umkehr. Das ist Umkehr. Der hat es verstanden, das Wort Gottes hat sein Herz getroffen und er hat sich entschieden, diese Sünde muss ich aufgeben. Die steht zwischen mir und meinem Herrn. Und er war konsequent. Und er hat gesagt, meine Taufe duldet keinen Aufschub, das muss jetzt sein. Ab in den Bach im November. Und ich kann dazu nur sagen, wenn wir unser Leben wirklich Gott zur Verfügung stellen und unsere Sünden aufgeben wollen, dann gibt Gott auch die Kraft dafür. Unser Leben kann dann ein Opfer werden, das Gott gefällt. In unserem alltäglichen Leben zu dienen und gehorsam zu sein, das ist wirklicher Gottesdienst. In Römer 12, Vers 1 und 2 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, und ich füge hinzu, Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Habt ihr gehört, was vernünftiger Gottesdienst ist? Gott spricht sogar unsere Vernunft an. Das ist ja der Hammer. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt doch durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es gibt klare Stellen im Neuen Testament, wo vom heiligen Leben der Christen gesprochen wird. Es gehört zur Liebe zu Gott, dass wir seinen Willen tun wollen. Und es gehört zur Liebe Gottes zu uns, dass er uns dazu fähig macht. Das haben wir im Gebet gehört von Juliane. Wir müssen es nicht alleine tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, heißt es in Johannes 15, 5 bis 8. Wer in mir bleibt und ich bleibe, in ihm und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Als Christen sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Diener Gottes. Ihr wisst doch, wenn ihr euch als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr Sklaven dessen, dem ihr gehorchen müsst. Ihr seid entweder Sklaven der Sünde, die zum Tod führt, oder des Gehorsams, der zur Gerechtigkeit führt. Danke für deine Einleitung. Römer 16, 6, Vers 16 bis 18. Gott aber sei Dank, denn ihr wart Sklaven der Sünde, seid jedoch von Herzen der Lehre gehorsam geworden, an die ihr übergeben wurdet. Ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit und seid zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Was heißt das? Was heißt das für uns? Wir werden aus der Sklaverei der Sünde befreit. Und ich erinnere uns als Christen daran, auch wenn wir als wiedergeborene Christen anfangen, eigene Wege zu gehen, nennt Jesus das Sünde. Nichts anderes. Und wenn wir dann von der Sünde befreit werden, dann können wir nicht tun, was wir wollen und lassen, was wir gerade wollen oder was uns gerade in den Kopf kommt, sondern dann steht hier, jetzt seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Also der Gehorsam bleibt bestehen. Und die Liebe Jesu sollte als Vorbild für jeden Christen sein. Das Leben Jesu war ganz von der Liebe geprägt. Aus Liebe hat er die himmlische Herrlichkeit verlassen. Er ist Mensch geworden, damit wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt und uns Frieden und Freude der Versöhnung mit ihm schenken möchte. Aus Liebe hat er nie seinen eigenen Vorteil gesucht. Er hat sich nie davon leiten lassen, was ihm angenehm war. Er ist nie den leichten statt den richtigen Weg gegangen. Aus Liebe hat er immer die Wahrheit gesagt und darum gekämpft, dass die Menschen sich so sehen lernen, wie Gott sie sieht, anstatt im Selbstbetrug verloren zu gehen. Auch Leiden und sogar den Tod am Kreuz hat er auf sich genommen, um mit seiner Liebe und Demut die Menschen in ihrem Stolz zu beschämen. Jesus hat uns mit seiner Lebenshingabe einen klaren Maßstab vorgelegt. Er hat seiner Liebe und seinem Dienst für andere keinen Dienst gesetzt. Keine Grenzen gesetzt. Damit sind wir bei dem, was Rudi uns vorgelesen hat. Seinen Jüngern und damit allen, die Christen sein wollen, gab er das Gebot, dieser Liebe nachzueifern. Da ist kein Platz für gegenseitige Anklagen, für gegenseitige Verdächtigungen und so weiter und für gegenseitige Ablehnung. Hier steht im Wort Gottes ganz klar, Johannes 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und er hat hier nicht gesagt, den Jungen, den Alten, die Alten, sondern er sagt uns ganz klar in seinem Wort, eine Gemeinde Jesu ist genau so stark wie ihr schwächstes Glied. Und wir müssen anfangen zu begreifen, dass Gott uns denjenigen, der links und rechts von uns sitzt, gerufen hat, sein geliebtes Kind zu sein. Und unter dieser Prämisse müssen wir darüber nachdenken, wie wir übereinander denken und wie wir miteinander umgehen. Ein Christ zu sein heißt also nicht allgemeine christliche Werte zu haben und ab und zu christliche Veranstaltungen zu besuchen und ansonsten sein eigenes Leben zu leben und mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Die ersten Christen haben das auch verstanden. Denn Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14 bis 18, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben und die Schwestern. Es gibt im Hebräischen kein Wort für Geschwister. Und es gibt einen Standard, wenn von den Brüdern gesprochen wird, sind die Schwestern automatisch mit inbegriffen. Wer nicht liebt, bleibt im Tod, steht hier. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, wenn du über denjenigen nachdenkst, den du aus welchen Gründen auch immer überhaupt nicht leiden kannst. Sagt uns Gottes Wort, wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Du liebe Zeit, ich bin wieder beim Gebet von Juliane. Ein Glück, dass wir das nicht alleine tun müssen. Das ist nicht einfach. Die Bibel hat nie was davon gesagt, dass es einfach ist. Sie sagt nur, es ist notwendig. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, steht hier im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für unsere Geschwister, sage ich jetzt einfach mal, obwohl da Brüder steht, das Leben hingeben. Wenn jemand Vermögen hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben? Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit, steht hier. Das ist die nächste Anfrage an uns. Wie ist unsere Haltung unserem Nächsten gegenüber? Sind wir bereit, dem zu folgen, was uns Gottes Wort sagt? Oder ziehen wir unsere Kreise um den einen oder anderen, den wir nicht leiden können? Also wir sind hier verpflichtet, für die Brüder das Leben hinzugeben und sie in Tat und Wahrheit zu lieben. Stellt euch das mal vor. Und wenn du das nicht tust, steht hier geschrieben, dann bist du im Tod. Wie lange sollen wir das dann noch so weitermachen? So nach dem Motto, am Ende wird schon alles schön werden. Nee, das ist nicht so einfach. Wir mögen ja Dinge vergessen, die wir angerichtet haben, aber Gott vergisst nicht. Das bedeutet doch für uns, ein natürlicher Ausdruck ist die Liebe und der Wunsch nach Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft mit wem denn? Natürlich muss unsere Gemeinde wachsen. Natürlich haben wir zurzeit keine jungen Leute und keine Kinder. Meine Frage ist, wie lange soll das noch so bleiben? Und wie können wir das ändern? Wir können fantastische Pläne machen. Aber das, was Gott gesagt hat, das ist das, was wirkt. Und das macht uns im ersten Moment unangenehm sein. Aber deswegen ist das so wichtig, dass wir immer eine ganze Woche Zeit haben, über die Predigt in Ruhe nachzudenken. Und man kann sie sicher sofort wieder runterladen auf unserer Internetseite. Heute Nachmittag, gehe ich davon aus, hat Holger die schon wieder eingestellt. Ja, ich bin gleich am Ende. Sind wir bereit, offene und ehrliche Beziehungen zu bauen, in denen wir voreinander und auch zu unseren Schwächen stehen und unsere Sünden bekennen können? Wollen wir uns die Zeit nehmen, gemeinsam Tag für Tag Gott und die Bibel immer tiefer zu verstehen? So wie Jesus sein Leben ganz für das Heil der Menschen eingesetzt hat, wird auch ein lebendiger Christ dieses Lebensziel haben. Es gibt nichts Wichtigeres zu tun, als das, was anderen dient, um Gott nicht nur zu finden, sondern auch bei ihm zu bleiben. Wir sollten in aller Ruhe, so als gute Nachtlektüre, diesen Römer 12, den wir gehört haben, ruhig nochmal alleine zu Hause in Ruhe lesen. Weil da genau das drinsteht. Das ist ja das, was mich so begeistert an diesem Gottesdienst, dass der Heilige Geist die Wege gebahnt hat. Kein Mensch hat wissen können, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Ein Christ liebt die Wahrheit. Damit bin ich beim letzten Punkt für heute. Es gibt auf die wichtigen Fragen des Lebens und des Glaubens viele verschiedene Antwortversuche. Aber die richtige Antwort, die Wahrheit, finden wir einzig und allein bei unserem Gott, bei unserem Herrn und Heiland. Er offenbart sich uns unter anderem durch die Schöpfung, durch unser Gewissen und am klarsten durch das, was im Alten und Neuen Testament niedergeschrieben ist. In Johannes 8, Vers 31 und 32 heißt es, da sagte er zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die Erkenntnis der Wahrheit, das ist das richtige Verständnis von Gott und seinem Wort und das ist sehr wichtig für unser Leben mit Gott. Wenn wir es nicht verstehen, was Gott uns zu sagen hat, dann werden wir diesen Weg nicht gehen. Eine Beziehung mit dem lebendigen Gott ist so nicht möglich. Ein Christ ist ein Mensch, der die Wahrheit liebt, der Gott und seinen Willen wirklich verstehen möchte. Er möchte sich vom Wort der Bibel formen lassen, alles falsche Denken korrigieren und jeden Selbstbetrug aufdecken lassen. Wenn wir heute mit religiösen Menschen über die Bibel sprechen, erleben wir es oft, dass sie versuchen, mit unbiblischen Argumenten das wegzuerklären, was sie zur Änderung ihres Denkens und Handelns aufruft. Ein Christ aber ordnet sich dem Wort Gottes unter, ohne Wenn und Aber. Wir setzen uns sonst über Jesus hinweg, der selbst die Wahrheit ist und der gekommen ist, um uns die Wahrheit zu offenbaren. Das Neue Testament betont das Festhalten an der Lehre Jesu und der Apostel, weil falsche Lehren zu einem falschen Leben führen, ist unsere Errettung auch davon abhängig, ob wir der biblischen Lehre folgen wollen oder nicht. Und wir haben heute unglaublich viele falsche Lehren in dieser Welt. Unglaublich viele Lehren. Es wird immer wichtiger, sich am Wort Gottes zu orientieren, sonst laufen wir irgendwohin in die Irre. Und das führt zu nichts, außer in die Verdammnis. An Timotheus, der große Verantwortung hatte im Weitergeben der richtigen Lehre, schreibt Paulus im 1. Timotheus 4, Vers 16, achte auf dich selbst und auf die Lehre und halte daran fest. Wenn du das tust, rettest du dich und alle, die auf dich hören. Das Festhalten der richtigen Lehre bedeutet auch, sich vor allen falschen Einflüssen fernzuhalten. Christen haben die Verantwortung, das zu prüfen, was andere lehren. Und die geistliche Gemeinschaft mit solchen Menschen zu meiden, die nicht an der Lehre festhalten. Zusammenhängend heißt das, ein Christ ist ein Mensch, der Gottes Liebe damit beantwortet, dass er ihn von ganzem Herzen und mit aller Kraft lieben möchte. Er ist von seinem alten, sündhaften Leben umgekehrt und stellt es nun ganz Gott zur Verfügung. Er ringt um ein heiliges Leben, um Gehorsam gegenüber Gott und Unterordnung unter sein Wort. Er liebt die Wahrheit, möchte Jesu Lehre tief verstehen und daran festhalten. Er möchte sein Leben dafür einsetzen, die Brüder und die Schwestern zu lieben, um sie auf dem gemeinsamen Weg mit Gott zu stärken. Das ist auch wieder so ein Gedanke, der dahinter steht. Liebt einander, wenn ihr einander liebt, stärkt ihr euch untereinander. Wenn ihr das nicht tut, macht ihr euch gegenseitig kaputt. Das ist die logische Schlussfolgerung. Ihr Lieben, das Wort heute Morgen war sehr ernsthaft. Gottes Geist bewegt mich, mein Herz für jeden Einzelnen von euch zu öffnen und mich bewegt die Zukunft auch unserer Gemeinde. Die Predigt heute begründet nicht einen Aktionsplan, sondern sie fragt nach unserer ganz persönlichen Haltung zu unserem Herrn und Heiland und zu unserem Nächsten. Gottes Wort ist ein Wort der Klarheit, aber auch ein Wort der Sanftmut. Gott redet mit dir und mir und erwartet darauf eine Antwort, wenn unser Herz angesprochen ist. Amen. Lasst uns eine Zeit des Gebets nehmen. Herr Jesus,